Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich, freue mich, dass so reges Interesse ist, ein bisschen etwas zu hören über das soziale Leben aus der Sicht der Rudolf Steiners und welche Impulse auch für unsere Zeit vielleicht sehr wichtig sein können. Der Titel unseres heutigen Vortrags: Individuum und Gemeinschaft. Das heißt, das Individuum in der sozialen Gemeinschaft, wie das soziale Leben befruchtet werden kann durch Ideen, ich will gar nicht sagen Ideen von Rudolf Steiner, sondern Ideen, die ihm gekommen sind, indem er das soziale Leben seiner Zeit, unserer Zeit beobachtet hat. Also Steiner war kein Mensch, der Theorien, soziale Theorien aufgestellt hat. Er war kein Sozialtheoretiker oder Wirtschaftstheoretiker oder was auch immer, sondern er hat beobachtet und hat beobachtet, was sich eigentlich im sozialen Leben herausbilden will, in unserer Zeit. Und was gleichzeitig auch bedeutet, wenn wir heute über das soziale Leben reden, müssen wir auch einmal selber beobachten. Und Steiner gibt uns sozusagen Anregungen, wie wir beobachten können, auf was wir aufmerksam sein sollen. Aber es hat keinen Sinn, jetzt einfach die Theorie sozusagen von Steiner von vor fast 100 Jahren einfach eins zu eins zu übernehmen, sondern wir müssen sie für unsere Zeit neu entdecken, neu finden. Nicht erfinden, sondern finden, indem wir das soziale Leben unserer Zeit anschauen und welche Bedürfnisse bewusst oder unbewusst in unserer Zeit leben. Das hat sich sehr, sehr stark verändert, auch schon seit den Zeiten Steiners und erst recht, wenn man noch weiter zurückgeht. Also wenn man ganz weit in die Vergangenheit zurückgeht, weiß ich nicht, in die griechische Zeit oder noch früher, dann waren die Menschen ganz anders als wir heute. Sie waren vor allem wesentlich kollektiver als wir heute. Das Individuum spielte noch keine so große Rolle. Ja, vielleicht ein einzelnes Individuum, das als Führer, das als Herrscher, als König, als Priesterkönig dem Volk vorgestanden ist. Und dann gab es halt noch so eine gewisse Hierarchie von höheren Priestern, Beamten und dergleichen. Aber dann eine breite Masse von Menschen, die mehr kollektiv empfunden haben. Ich meine, in Ägypten war das wirklich so, dass das Volk also einfach wirklich gelitten hat, wenn der Pharao gestorben ist. Dann ist das Volk eigentlich seelisch mitgestorben, weil es die wesentlichen Impulse von dieser einen Quelle bekommen hat. Und dieser Pharao war eben einfach ein Mensch, der um einige Schritte vielleicht den anderen voraus war, in dem, was er an Inspirationen, an Ideen, wenn man so will, aufnehmen konnte, wie eben das ganze soziale Leben so eines Landes wie des alten Ägypten etwa zu organisieren sei. Und die einzelnen Bürger, wenn man so will, Bürger hat man es ja damals nicht genannt, aber die einzelnen Untertanen, wenn man so will, wären für sich genommen unfähig gewesen, das selber zu organisieren. Heute ist die Situation eine ganz andere. Heute spielt das Individuum in Wahrheit die Hauptrolle oder sollte sie spielen. Also das heißt, jede fruchtbare Gestaltung für die Zukunft muss eigentlich vom Individuum ausgehen. Also wenn man oft heute hört, naja, was kann der Einzelne schon tun gegen die riesigen Machtstrukturen, die es gibt, und da gibt es ja genug, sei es im wirtschaftlichen Bereich, sei es im politischen Bereich, von mir aus auch noch im religiösen Bereich, obwohl das bei uns schon sehr in den Hintergrund getreten ist, aber Sie wissen, es gibt noch Länder, wo das eine sehr große Rolle spielt. Also es sind große Mächte da, die noch die Menschen kollektiv verwalten wollen, aber das Individuum wird immer stärker und muss stärker werden. Also was so an großen Strukturen da ist, ist eigentlich Absterben des Altes. Es wird noch lange da sein und wird uns auch Schwierigkeiten machen. Und es wird immer mehr verknöchern, immer mehr versteinern, immer mehr sich mechanisieren, wenn man so will. Also wenn Sie so ansehen, die großen Finanzstrukturen, auch die großen politischen Bewegungen oder so, das sind alles sehr versteinerte, sehr verfestigte Dinge. Weil sie eben in Wahrheit keine schöpferischen, fruchtbaren Impulse geben können, die unserer Zeit angemessen sind, sondern sie bewahren alte Strukturen fort. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch notwendig. Nicht wahr? Wenn wir jetzt sagen würden, naja, jedes einzelne Individuum bestimmt und macht, dann haben wir einen Zustand der Anarchie. Ist die Frage, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht ist es einmal gut, aber jetzt werden wahrscheinlich die einzelnen Menschen noch überfordert, denn wir sind erst, naja, ganz am Anfangspunkt dessen, dass sich das Individuum zu entfalten beginnt. Also ich möchte sogar sagen, so erst seit dem neuen Jahrtausend geht es so richtig los, dass man sagt, was fruchtbar ist, kann eigentlich nur mehr von den einzelnen Individuen kommen. Und was von den alten Strukturen kommt, muss man als etwas erkennen, was man vielleicht noch eine Zeit lang braucht, aber was der Entwicklung im Grunde im Wege steht. Also das betrifft die politischen Parteien, weiß Gott, ich weiß nicht, wie viel dann zuhören werden, aber das sind alles veraltete Instrumente. Im Rechtsleben ist unheimlich viel zu tun. Wenn Sie sich unser Rechtsleben anschauen, lebt es noch immer als Erbstück vom römischen Recht zum großen Teil. Das heißt eigentlich von etwas, was vor 2000 Jahren Gültigkeit hatte. Und was heute natürlich ausziseliert ist bis zum Extrem und die Gesetzesfülle ist fast unüberschaubar geworden heute. Aber es ist eine Denkweise, die auch nicht in Wahrheit in die Zukunft führt. Die eigentlich noch ausgerichtet ist, naja, das römische Recht ist entstanden aus einer Zeit, wo der Übergang war vom Kollektiv zum, noch nicht zum Individuum, aber zum Ego. Das Ego ist noch etwas anderes als das Individuum. Das Ego ist zwar schon der einzelne Mensch, aber der einzelne sozusagen egoistische Mensch, der sagt, ich bin so und so, der will das und das haben. Das ist noch nicht Individuum. Individuum, da kommt noch etwas dazu. Da kommt zwar dieses Einzeldasein, den eigenen Willen in die Welt zu stellen, sehr stark durch, aber es kommt ein schöpferisches Element dazu. Und wenn ich sage schöpferisch, dürfen Sie nicht nur denken an künstlerische Ereignisse oder solche Dinge. Also schöpferisch ist nicht nur ein Maler oder ein Komponist oder so, sondern im Grunde geht es darum, dass jeder Mensch heute schöpferisch sein müsste, namentlich im sozialen Leben. Wir müssen eigentlich schöpferisch sein im Umgang mit jedem einzelnen Menschen, dem wir begegnen. Was heute überhaupt nicht mehr gut funktioniert, ist, man tut das so und so oder man soll dieses tun oder man soll jenes nicht tun. Also Gebote, die so für die Allgemeinheit gelten. Das sind, ich will nicht sagen, dass sie an sich falsch sind, aber sie reichen nicht aus, um der heutigen Komplexität der Menschen, dadurch, dass sie eben immer mehr Individuen geworden sind, gerecht zu werden. Denn dieses Mann tut dieses und Mann tut jenes nicht, sind die Regeln, die fürs Kollektiv gelten. Und wir sind natürlich auch noch, haben diese kollektive Schichte auch noch in uns und leben in ihr drinnen, aber das ist nicht die Zukunft, das ist die Vergangenheit. Und wenn wir in die Zukunft gehen, heißt das, ich muss eigentlich jedem einzelnen Menschen ganz unbefangen begegnen und ihn als etwas völlig Neues entdecken. Und er ist anders als jeder andere Mensch und mein Verhalten ihm gegenüber müsste eigentlich ein anderes sein. Und diese menschlichen Begegnungen sind die Basis, die wahre, gesunde Basis des sozialen Lebens. Also auf das muss man es letztlich stellen. Sie dürfen nicht erwarten, dass das Heil im sozialen Leben durch irgendwelche Theorien, durch irgendwelche großen Organisationen, sei es politisch, wirtschaftlich, kulturell, religiös oder sonst wie gelöst werden können. Gelöst werden können sie nur durch das, was von den Individuen kommt. Und die Frage ist nur, wie müsste ein soziales Zusammenleben aussehen, das dem Individuum auch die Möglichkeit gibt, entsprechend einzugreifen. Und das hat Rudolf Steiner versucht zu beobachten. Er hat also einerseits gesehen, dass das Individuum immer stärker im Kommen ist und er hat auf der anderen Seite gesehen, wie sich das soziale Leben im Laufe der Geschichte verändert hat und wo es hintendiert. Und aus diesen Impulsen, aus dieser Beobachtung lässt sich einiges ablesen. Also das eine ist, und das hat Rudolf Steiner schon in sehr jungen Jahren formuliert, eben, dass in der Vergangenheit die sozialen Gemeinschaften dazu geneigt haben, eben das einzelne Individuum als unwichtig zu nehmen, es im Grunde auszulöschen und alles für das Wohl des Kollektivs zu tun und zu denken für das Wohl des Kollektivs, und das Individuum wird dem geopfert. Im Grunde, wenn Sie zurückschauen in die historische Vergangenheit, oft also so, dass es uns heute mitleidlos erscheint. Ja, bis in die neueste Geschichte hinein, was sind in den Weltkriegen Millionen Menschenleben geopfert worden für die Idee des Volkes oder sonst was? Denken Sie nur an die Nazi-Geschichte. Für das deutsche Volk sind Millionen Opfer gebracht worden, eigene und andere noch mehr. Und es zählt nicht. Hauptsache das Volk als solches besteht weiter oder breitet sich aus oder gewinnt die Übermacht. Das sind Dinge, die für die Zukunft so nicht mehr sein können und sein dürfen. Also jetzt muss eigentlich die soziale Gemeinschaft alles tun, um jedes einzelne Individuum zu fördern. Das heißt, wir brauchen erstens einmal einen Bereich im sozialen Leben, der dieses Individuelle fördert, indem es die Fähigkeiten, die in jedem einzelnen Menschen, sage mal, veranlagt sind, die er sich mitbringt, die aber im Kinde noch schlummern, den Menschen zu helfen, diese Fähigkeiten herauszubringen. Da habe ich schon natürlich einmal das Problem, dass ich mit keinem vorgefertigten Programm arbeiten kann, sondern einmal beobachten lernen muss, was in dem Kind drinnen steckt. Und das ist nicht einfach. Und das ist die große Aufgabe, also namentlich für das Schulwesen, für das Bildungswesen, wirklich die Individualität zu fördern. Weil die Zeit, als die Schulpflicht eingeführt wurde, liegt ja im Grunde noch gar nicht historisch gesehen so weit zurück, wenn Sie denken, zur Zeit Maria Theresia herum, also das ist noch nicht so lang her. Aber wozu führte man die Schulpflicht ein? Im Grunde dazu, um gute Staatsbürger zu erziehen. Das heißt, man hatte einen ganz bestimmten Bildungszweck, ein Bildungsziel, das man erreichen wollte, und das hat man den Kindern, naja, eingebläut. Teilweise ja wirklich mit dem Rohrstaberl und so. Also man hat befunden, das und das und das muss ein anständiger Staatsbürger können, dann ist er ein guter Staatsbürger, und das bringt man ihm bei. Mit der Methode funktioniert es heute nicht mehr. So Rohrstaberl gibt es zum Glück nicht mehr. Die Lehrer sind oft verzweifelt, weil sie nicht einmal mehr schimpfen dürfen. Weil die Schüler schwieriger geworden sind. Ja, warum sind sie schwieriger geworden? Weil sie individueller geworden sind. Und im Grunde sofort aufbegehren, wenn man ihnen irgendwas drüber stülpt, was für die Allgemeinheit gedacht ist, so einfach, und nicht auf ihre individuelle Situation eine gewisse Rücksicht nimmt. Ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn man als Lehrer in einer Klasse drinnen steht mit 30 Schülern, und wie unterrichte ich jetzt für jeden Einzelnen individuell? Das ist also eine sehr große Herausforderung. Aber eine Herausforderung, die wir wahrscheinlich bestehen werden müssen. Wenn nicht, werden wir große Probleme bekommen. Dann wird die Jugend also rebellieren dagegen, mit einem gewissen Recht dagegen rebellieren. Und das heißt, für das soziale Leben, es wird immer wichtiger, ein Faktor, der trotzdem in der Vergangenheit noch relativ wenig eine Rolle gespielt hat, das zu entwickeln, was Rudolf Steiner nennt, ein freies Geistesleben. Freies Geistesleben umfasst den Bildungsbereich, umfasst natürlich auch den Kulturbereich als einen Bereich, also wo die Kunst darinnen lebt, als ein Impuls, der den Seelen Nahrung gibt, wenn Sie so wollen. Und wir brauchen Seelennahrung mindestens so wichtig, wie wir die äußere Nahrung brauchen, um unseren Körper zu erhalten. Und es ist, wenn man sie heute anschaut, also wie im Staatsleben so die Wichtigkeiten verteilt werden, dann ist also das Kulturleben eigentlich im Grunde am Rande irgendwo. Das ist immer unterbudgetiert. Ich meine nicht, dass Geld alles ist, aber es ist der Faktor, der so als Luxus irgendwo angesehen wird. Ich weiß schon, Burgtheater, da so erinnern die Hunderttausende hinein, keine Frage. Man hat ein paar so Highlights, mit denen man sich präsentiert in der Welt und groß dasteht, aber das allein ist ja noch nicht das ganze Kulturleben. Also das Kulturleben ist viel breiter zu fassen. Also ein freies Geistesleben. Der Gedanke der Freiheit muss hier also ganz groß drinnen stehen. Das heißt natürlich, ein freies Geistesleben ist schon mal dann nicht gegeben, wenn ich ein Staatstheater habe, wenn ich Staatsschulen im Grunde habe, wo der Staat plötzlich bestimmt, was dort passieren soll. Ist eigentlich vom freien Geistesleben weit weg, weil freies Geistesleben heißt, die Individuen, die es machen müssen, letztlich darüber entscheiden, was dort passiert. Das heißt, in letzter Konsequenz der Lehrer, der drinnen steht, oder dann die Schulleitung, die drinnen steht, im Einvernehmen mit den Lehrern, und es ist gar nicht gesagt, warum das von oben alles aufoktroyiert sein muss. Steiner geht sogar so weit, dass er sagt, eigentlich Schulpflicht bräuchten wir auch gar nicht. Man muss die Menschen nicht zwingen, in die Schule zu gehen, sondern man muss ihnen einfach eine Bildungsmöglichkeit bieten, die sie bzw. die Eltern gerne ergreifen. Und die Eltern tun das ja auch gerne. Also das sieht man ja, die Eltern, die meisten sind heute so, dass sie also sehr besorgt darum sind, dass die Schüler eine gute Bildung bekommen in verschiedenster Hinsicht. Und sie brauchen vor allem heute eine Bildung, die sie menschlich fördert. Also sie besteht am wenigsten darin, Wissen zu vermitteln. Das ist der Nebeneffekt, sage ich fast nur. Aber es geht darum, ihnen zu helfen bei ihrer eigenen Menschwerdung, sodass sie sich dann selber kreativ in das soziale Leben hineinstellen können. Ist natürlich für alle Staatsinstitutionen in Wahrheit ein Gräuel. Obwohl man eh viel davon spricht heute, aber in Wahrheit ist es ein Gräuel, weil dann bringe ich Menschen hervor, die sicher nicht dem Staatsideal entsprechen, das sie ein paar da oben ausdenken, sondern die vielleicht ganz was anderes wollen und die nicht also brav SPÖ oder ÖVP oder was immer, oder NEOS von mir aus oder sonst was wählen, was immer es sei, sondern die vielleicht ganz was anderes wollen, die vielleicht sogar mal so ketzerisch sind und sagen, wir brauchen gar keine politischen Parteien, es geht vielleicht ohne auch. Ich will gar nichts dazu sagen, aber also die Dinge könnten viel ganz anders laufen auch. Aber alte Strukturen, alte Machtverhältnisse neigen natürlich dazu, sich an diese Strukturen zu klammern. Das heißt nicht, dass der Staatsbereich seine Aufgabe völlig verliert. Es geht nur darum, dass das Staatsleben, das Rechtsleben, das damit verbunden ist, die Verwaltung des Staatslebens, ist sicher eine wesentliche Aufgabe, nur sollte sich der Staat hüten, die Finger dort reinzustecken, wo er nichts verloren hat. Das ist nämlich einerseits das Geistesleben, das heißt Kultur, Bildung, alle diese Dinge, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, was mindestens genauso katastrophal ist, das Wirtschaftsleben. Ich meine, das haben wir eh schon oft genug erlebt, dass Staatswirtschaft im Grunde Misswirtschaft ist. Da geht gleich das Licht aus. Da wird es finster. Sie sehen, wie das funktioniert, wenn wir es da ansprechen. Ja, und damit sind eigentlich schon jetzt drei große Bereiche im sozialen Zusammenleben der Menschen angedeutet. Das Kulturleben, also dieses freie Geistesleben, das Staatsleben, das also die Verwaltung des Staatlichen, des Rechtlichen überhat, das auch dafür zu sorgen hat, dass das Recht zwischen den Menschen eben ausgeglichen wird, dafür zu sorgen hat, das Staatsleben zu organisieren hat, und das Wirtschaftsleben. Drei Bereiche, die eigentlich selbstständig tätig sein sollten. Ungesund ist heute die Vermischung dieser Dinge. Also ungesund ist zum Beispiel, wenn was heute sehr stark der Fall ist, weil im Grunde ist ja gar nicht mehr das Staatsleben heute das Führende im Staat, sondern es ist das Wirtschaftsleben das Führende. Das heißt, die Wirtschaft nimmt, weil die Bereiche nicht gut getrennt sind, Einfluss auf die Politik in Wahrheit. Ganz stark. Und die Politiker jammern, sagen, ja, Arbeitsplätze oder sonst wandern uns die ab, oder müssen wir ein Gesetz machen, das denen passt. Das heißt, das sind Dinge, die aber dazu führen, dass das Recht eigentlich verbogen wird. Verbogen wird im Sinne dieser oder jener großen Konzerne und dergleichen. Was absolut ungesund ist. Und man glaubt, es geht aber halt nicht anders. Man muss sich dem beugen, weil die Wirtschaft halt so viel Druck macht. In Wirklichkeit passiert es aber nur, weil die Bereiche zu sehr verflochten sind, zu viele Verflechtungen da sind. Und das heißt, es sind Bereiche, die selbstständig sein müssen, aber zusammenarbeiten müssen und einen Ausgleich miteinander finden müssen. Wie zwei Partner, die in Verhandlungen miteinander treten, müssen sie eben ihre Dinge ausmachen. Aber ich darf nicht sozusagen meine Agenten in die andere Sphäre hineinschicken und sagen, jetzt mal von innen die richtigen Gesetze machen. Da wird's problematisch. Vielleicht noch mit ein bisschen Schmiergeldzahlungen oder so, was ja dann auch gerne vorkommt, was sich große Konzerne gut leisten können. Also das gehört entflochten, aber es muss die Begegnung, der Austausch natürlich da sein. Und daher spricht Rudolf Steiner von der Notwendigkeit einer Dreigliederung des sozialen Organismus. Nicht einer Dreiteilung, das wäre falsch, weil man kann nicht sagen, die einen machen was für sich, die anderen machen was und die Dritten und keiner kümmert sich um den anderen. Das wird nicht funktionieren. Aber sie müssen in einen Austausch miteinander kommen. Kündigt sich ja im Grunde wirklich schon lange an, dass im Staat sich diese drei Sphären herausgebildet haben. Sie sind ja eigentlich da. Das Ungesunde ist nur, dass also falsche Verflechtungen da sind. Aber als solche haben sie sich im Laufe der historischen Entwicklung herausgebildet. Also wenn wir wieder zurückgehen ins alte Ägypten, da hätte es diese Dreigliederung oder Dreiteilung überhaupt nicht gegeben. Da gab es im Grunde eine Theokratie. Der Pharao war Gott, König im Grunde, und der hat bestimmt, was passiert, der hat bestimmt, was in der Wirtschaft passiert, der hat das Recht gesprochen, das heißt, von dieser einen Spitze ist alles ausgegangen. Das heißt, es gab im Grunde ein ganz einheitliches soziales, ein eingliedriges soziales System, wenn Sie so wollen, in Wahrheit. Und hier und da versucht man das heute noch nachzubilden, aber funktioniert natürlich nicht mehr. Und das Interessante ist, dass jedes dieser drei Glieder in sich auch wieder dreigegliedert ist. Also wenn wir zum Beispiel das Wirtschaftsleben hernehmen. Naja, was ist im Wirtschaftsleben, wer ist da tätig? Da sind einmal Produzenten tätig. Irgendwer muss einmal die Güter, die Waren hervorbringen. Also irgendwer muss produzieren. Aber damit das die Waren produziert sind, ist es ja nicht getan. Dann würden sie jetzt in der Fabrik stehen und dort stehen bleiben. Und also es muss irgendwo zu den Menschen gebracht werden, dazu ist der Handel da. Also irgendwer, der die Güter in der Welt verteilt, ist eine selbstständige Unternehmung in der Regel. Also nicht der große Konzern macht selber den Handel, sondern er verteilt es irgendwo. Und dann gibt es Kleinhändler, Großhändler, Kleinhändler und so weiter. Und zum Schluss gehen wir irgendwo ins Geschäft hinein als Konsument und kaufen die Ware. Und verbrauchen sie in einer gewissen Weise. Manche Waren sehr schnell, wenn ich mal Semmel kaufe, dann ist das wahrscheinlich sehr schnell weg. Wenn ich mal, weiß ich nicht, einen Computer kaufe, ist er heutzutage auch schon relativ schnell, nach ein paar Jahren wieder kaputt. Also Waren haben die Tendenz, auch wieder abgebaut zu werden. Das ist eigentlich durchaus gesund. Also es ist ein Prozess des Entstehens, des Verteilens und des wieder Verschwindens, wenn wir so wollen. Wobei natürlich da schon wesentliche Fragen auftreten, zum Beispiel Richtung Umweltschutz und dergleichen. In welcher Weise gehen diese Waren wieder zugrunde? Wie werden sie wieder in den Naturkreislauf eingeführt, aus denen die Waren ursprünglich entnommen wurden? Weil letztlich beginnt jede Produktion irgendwo, dass ich an die Natur herantrete, sei es an Bodenschätze und dergleichen, oder sei es Holz, Steine, was auch immer ich brauche, muss ich irgendwo an die Naturgrundlage herangehen. Und die kann ich zwar erforschen, entdecken, aber ich muss sie mal so zur Kenntnis nehmen, wie sie da ist. Also der Wirtschaftsmensch kann nicht sagen, ja, ich wünsche mir eine Natur, wo es mehr Gold gibt oder mehr, weiß ich nicht, seltene Erdmetalle, die wir gerade so wichtig in der Elektronik brauchen, sondern das sind halt begrenzte Vorkommen und mit dem muss ich auskommen. Also das heißt, im Grunde, was mit Grund und Boden gegeben ist, in dem die Bodenschätze auch drinnen sind, das kann der Wirtschafter nicht künstlich vermehren. Das ist also eine gegebene Größe, die durch unseren Erdplaneten letztlich bestimmt ist. Also das ist für die Wirtschaft einmal ein grundsätzlich limitierender Faktor und wir sind im Moment ja gerade daran, das so zu betreiben, die Wirtschaft, als hätten wir 10 Planeten oder so in etwa zur Verfügung oder zumindest 2 oder 3. Also auch das sind Erwägungen, wo hier Grenzen gesetzt werden müssten. Die kann sich das Wirtschaftsleben wahrscheinlich nicht selber setzen, weil das Wirtschaftsleben geht natürlich in gewisser Weise auf Gewinnmaximierung aus, auf Gewinnstreben aus. Und da werden wir wahrscheinlich noch so viel moralisch predigen können, das wird sich nicht ändern. Steiner sagt sogar selber, Gewinnstreben ist der natürliche Faktor, der den Wirtschaftskreislauf in Gang hält. Also jeder, nämlich egal, der Produzent, aber auch wie der Konsument, verspricht sich irgendeinen Vorteil davon, wenn er verkauft oder auch wenn er kauft. Etwa wenn ich mein Geld hergebe dafür, dass ich, weiß ich nicht, einen Computer oder sonst was kriege, dann ist mir halt der Computer lieber als das Geld auf der Bank. Dann habe ich einen Vorteil dadurch oder glaube zumindest einen zu haben. Es ist natürlich oft eine subjektive Einschätzung. Aber es geht im Wirtschaftsleben darum, dass ich hier im praktischen Erdenleben irgendeinen gewissen Vorteil davon habe. Man muss natürlich sehen, dass man dann wahrscheinlich andere Faktoren berücksichtigen muss, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Menschen, die jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht erwerbstätig sein können, weil sie körperlich, geistig oder sonst wie behindert sind oder aus welchen Gründen auch immer, oder Kinder eben, dass die auch zu einer gewissen Versorgung kommen. Ich meine, rein wirtschaftlich wäre das ja ein Minusfaktor im Grunde. Wozu soll ich da jetzt, da habe ich ja keinen Gewinn davon. Könnte man glauben. Ist die Frage, wo diese Menschen vielleicht auf andere Weise sogar sehr wichtig sind. Aber das heißt, das Wirtschaftsleben hat einmal eine Grenze an der Natur, die sie als gegeben nehmen muss und nicht willkürlich vermehren kann. Das ist die eine Grenze, die gegeben ist. Die andere Grenze ist, dass hier tatsächlich jetzt ein Rechtsfaktor entgegentritt, der bestimmte Dinge regelt, die sozial sozusagen erlaubt oder nicht erlaubt sind. Das ist zum Beispiel eine wesentliche Aufgabe des Staates, dass er hier gewisse Grenzen setzt und sagt, also um ein menschenwürdiges Dasein zum Beispiel den Menschen zu bieten, müssen diese und jene Bedingungen erfüllt sein. Also zum Beispiel Arbeitszeitbegrenzung in einer gewissen Weise und solche Dinge müssen aus dem Rechtsleben kommen. Und zwar aus dem Empfinden, aus dem deutlichen Empfinden heraus, was ist ein menschenwürdiges Dasein? Das müsste eigentlich der Grundimpuls sein, von dem ich ausgehe, um das Rechtsleben zu bestimmen. Und das ist schon ein etwas anderer Gedanke als das römische Recht, das im Grunde davon ausgegangen ist, naja, die Einzelegoismen miteinander auszugleichen. Im Grunde besteht das römische Recht darauf, dass man versucht, also zu sagen, ja gut, der will sein Ego durchsetzen, der andere auch. Wie bringe ich das also zustande, dass sie die nicht in die Haare kriegen und einer den anderen niederschlägt, weil er das eine oder andere haben will. Also da geht es eigentlich im Grunde nur um Egoismen auszugleichen. Im Grunde müsste das Rechtsleben einen Fortschritt machen, und das könnte es dann machen, wenn es nicht verflochten ist mit den wirtschaftlichen Interessen, auch nicht verflochten ist mit dem Geistesleben, sondern wenn es sich rein darum kümmert, was ist das eigentlich Menschliche, in dem alle Menschen sozusagen gleiche Rechte haben sollen, gleiche Menschenrechte im Grunde. Und das zu finden und das zu bewahren und das zu erhalten, das ist die eigentliche Aufgabe des Staates. Dafür ist er da. Das heißt, er hat Gesetze zu produzieren, die das berücksichtigen. er hat eine entsprechende Judikatur zu liefern, die jetzt diese Gesetze umsetzt, und es braucht eine Exekutive, die das durchführt, also weiß ich, eine Polizei oder sonst was, eben dieser ganze Apparat, der auch dafür sorgt, dass es gemacht wird. Sei es die Beamtenschaft auch dann und so weiter. Aber eben in diesem engen Bereich. Im Rechtsleben wird es also ganz besonders dramatisch, wenn dann plötzlich die Wirtschaft zum Beispiel anfängt, Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung. Das dürfte nicht passieren. Aber auch nicht das Geistesleben. Stellen Sie sich vor, eine religiöse Gemeinschaft fängt an, jetzt in die Gesetzgebung einzugreifen. Ist bei uns jetzt eh nicht mehr so die Gefahr, aber es gibt genug Staaten noch, wo das der Fall ist. Denken Sie an die so mehr islamistisch ausgerichteten Staaten, ohne jetzt was gegen den Islam zu sagen, aber da versucht man noch so im Grunde altes Modell durchzuziehen irgendwo. Im Grunde von Gott kommen die Gesetze und danach regeln wir alles. Das funktioniert heute nicht mehr. Also heute, Gesetz muss sich darum drehen, um das wirklich eigentlich Menschliche. Es sind wirklich ganz menschliche Gesetze, und gerade das Rechtsleben ist das, was am allermeisten hier auf der Erde steht. Und das mit dem zu tun hat, mit dem Erdenleben des Menschen, mit einem menschenwürdigen Erdenleben, wenn Sie so wollen. Geistesleben und interessanterweise auch das Wirtschaftsleben haben schon wieder ein bisschen andere Aufgaben. Aber das eigentlich irdisch-menschliche zu fördern, das heißt den gesetzlichen Rahmen dafür zu setzen, das ist die eigentliche Aufgabe des Staatslebens und nichts anderes. Und das ist etwas, was natürlich herauswachsen muss aus einem gesunden Rechtsempfinden, das zunächst einmal nicht auf der ganzen Welt genau gleich ist. Auch nicht sein kann, weil sie verschiedene Erdgebiete unterschiedlich entwickelt haben, andere Geschichte hinter sich haben, und daher werden sie Unterschiede jetzt auch in den Gesetzgebungen finden, und das wird auch noch sicher eine Zeit dauern. Also wir können nicht abstrakt jetzt über die ganze Welt ein Menschheitsgesetz so von Haus aus da übersetzen. Vielleicht kommt das einmal als Ziel heraus, aber das kann man nicht von irgendeiner zentralen Stelle aus verordnen, sondern man muss zunächst einmal in jeder Region schauen, welches Rechtsempfinden haben dort die Menschen. Und das Recht muss auch irgendwo diesem Rechtsempfinden der Menschen entsprechen. Wenn die Mehrheit der Menschen sagt, das ist eigentlich ungerecht, dann muss ich das im Gesetz irgendwo berücksichtigen, sonst wird es auch nicht funktionieren. Und das heißt aber auch, dass wir natürlich daher mal zunächst gewisse Staaten haben, die auch in ein äußeres Verhältnis zueinander treten, miteinander kommunizieren müssen und eben auch ihre Rechtsverhältnisse miteinander austauschen müssen. Das ist ganz klar. Wenn sie als Staaten im Hintergrund aber gleich auch die Wirtschaft haben und auch das Geistesleben dahinter haben, dann kann es sehr leicht passieren, dass sie sich nicht auf die Rechtsfragen beschränken, sondern dass sie gleich mit der ganzen Wirtschaftsmacht, das heißt mit der ganzen militärischen Wirtschaftsmacht und so weiter, dann antreten, um vielleicht die eigenen Ideen gegenüber anderen durchzusetzen. Und was sich eigentlich nur auf dem rechtlichen Weg durchsetzen sollte, sozusagen von mir aus Rechtsstreit, wenn Sie wollen, was gesund wäre, jetzt mit anderen Mitteln zu machen. Und wenn Sie sehen, wie diese großen Kriege im 20. Jahrhundert gelaufen sind, dann konnten sie ja nur in der Art laufen durch die gewaltige Wirtschaftsmacht, die dahinter gestanden ist, auf allen Seiten. Ich meine, die gewaltige Wirtschaftsmacht, die gestanden ist in England, in Amerika, die besonders stark schon industrialisiert waren zu dem Zeitpunkt, aber eben auch in Deutschland. Das ja noch im 19. Jahrhundert, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Grunde ein Agrarland war. Mit kaum Industrie oder irgendetwas. Da sind ja auch dann die Spannungen begonnen, als das Deutsche Reich entstanden ist, also die wilhelminische Ära entstanden ist. Also vorher waren sie eigentlich nur so kleine Stadtstaaten, die irgendwie vereinigt waren. Es gab ja eigentlich den deutschen Staat zunächst nicht, gab es erst dann unter Bismarck. und dann ein gewaltiger Aufstieg plötzlich auch in der Wirtschaftsmacht, in der Industrialisierung, ja so, dass teilweise die Produkte sogar hochwertiger waren als die von der schon wieder etwas veralteteren englischen Industrie. Da entstand also eine sehr starke Konkurrenzsituation. Also das darf man nicht übersehen, dass diese Kriege natürlich auch diesen Hintergrund mit haben, dass da wirtschaftliche Spannungsverhältnisse waren, die ins Militärische aber hineingegangen sind. Deutschland hat eine riesen Flotte gebaut, England waren die Seeherrschaft aber hatten und haben da eine riesige Konkurrenz gesehen, aber der Wilhelm hat sich eingebildet, er muss auch eine riesen Flotte bauen, schon aus Prestigegründen heraus. Und das hat natürlich den Engländern überhaupt nicht gepasst. Also das sind so Spannungen im Hintergrund, die eine Rolle gespielt haben. Und wenn ich die Wirtschaft einspannen kann für meine Staatsideen, dann wird das natürlich gefährlich. Weil wenn die Wirtschaft unabhängig davon ist, dann kann das nicht so leicht passieren. Ich meine, von sich aus, Sie werden sagen, ein Rüstungsgeschäft ist doch das beste Geschäft, was es gibt und so weiter. Aber das Rüstungsgeschäft in der Art funktioniert eben gerade nur dann, wenn Staat und Wirtschaft verflochten sind miteinander. Wenn die sauber getrennt sind, dann ist auch die Kriegswirtschaft klar, weil dann müsste die Wirtschaft selber die Kriege führen und nicht der Staat. Das ist das Problem und das würde wieder nicht zustande kommen, weil da ganz andere Sachen sind, weil in Wirklichkeit die Wirtschaft immer mehr weltweit verflochten ist. Die Wirtschaft ist gerade heute der am stärksten verbindendste Faktor in der Welt. In Wahrheit, auch wenn es große Konkurrenz gibt, aber im Grunde Wirtschaft ist heute global und geht im Grunde gar nicht mehr anders. Ich meine, dass es da viele Unsinnigkeiten dabei gibt, ist schon klar, wenn ich jetzt die Kartoffeln zum Waschen nach Spanien schicke und dann wieder nach Österreich zurückhole, dann ist das eine Schnapsidee, aber im Grunde nicht aus wirtschaftlicher Sicht, aber aus sonstiger Sicht, also zum Beispiel aus ökologischer Sicht und dergleichen. Aber in der Wirtschaft würde es sicher nicht zustande kommen, dass Staaten gegeneinander kämpfen, weil die Grenzlinien in der Wirtschaft gehen auf jeden Fall nicht durch Staaten. Da geht es vielleicht ein großer Konzern gegen einen anderen großen Konzern, aber jeder dieser beiden Konzerne ist weltweit vertreten und hat in x Ländern seine Filialen. Also wie sollen die Krieg miteinander führen, wenn? Das ist völlig sinnlos. Das würde nicht funktionieren. Das geht also nur mit den eingegrenzten Staatsgebieten. Und die Wirtschaft als solches tendiert also sowieso weit über die Staatsgrenzen hinauszugehen. Also daher Wirtschaft als Staatswirtschaft zu betreiben, ist ein Modell, das vielleicht noch bis ins 19. Jahrhundert irgendwo gegangen ist, aber seitdem nicht mehr. Ich meine, der große Philosoph Johann Gottlieb Fichte hat noch vom geschlossenen Handelsstaat als Ideal geschrieben. Na, das ist aber ein Ideal, das eben fürs 19. Jahrhundert noch vielleicht passt, aber für heute nicht mehr, weil es in der Praxis nicht durchführbar ist. Also keine Wirtschaft kann heute als isolierte Staatswirtschaft funktionieren. Das geht einfach nicht. Es würde jede Wirtschaft zugrunde gehen dabei. Was nicht heißt, dass man nicht also fördern soll, die Regionalität der Wirtschaft, dass also Regionalprodukte entstehen und so weiter. Das eine steht aber dem anderen gar nicht im Wege. Aber der Warenaustausch ist trotzdem letztlich heute ein weltweiter. Das ist einfach ein Faktum, das wir zur Kenntnis nehmen müssen. Also das heißt, aus der Wirtschaft alleine heraus würden sicher keine kriegerischen Auseinandersetzungen in dieser Form stehen. Da gibt es vielleicht Wirtschaftsspionage und alle möglichen anderen Sachen, aber Kriege mit Waffengewalt mit Sicherheit nicht. Die können nur entstehen, wenn der Staat die Wirtschaft beauftragt, bau mir doch Panzer und solche Sachen. Dann ist es eine wunderbare Verdienstquelle. Das ist ganz klar. Ja, Wirtschaft überhaupt, wenn wir jetzt am Wirtschaftsgebiet ein bisschen bleiben, es ist nicht nur diese weltweite Verflechtung da, es ist auch die Notwendigkeit da, dass im Grunde die Betriebe miteinander zusammenarbeiten. Wir leben nämlich in einer immens stark arbeitsteiligen Gesellschaft. Wenn Sie heute die einfachsten Dinge hernehmen, sind x Firmen weltweit daran beteiligt, das Ding hervorzubringen. Der eine liefert das Schrauberl, der andere das Plastik, aus dem wieder eine andere Firma das Gehäuse baut und dann baut wieder eine andere Firma irgendwas ein. Man kauft im Grunde die Bestandteile aus der ganzen Welt zusammen. Ich meine, die größten Konkurrenten tauschen sich aus. Weiß ich nicht, IT-Branche, wenn wir nehmen Apple, der iPhone-Hersteller oder so, der größte Konkurrent zur Zeit ist Samsung, die andere große Firma, aber Apple kauft einen Großteil der Produkte, aus denen sie ihre Sachen bauen bei Samsung, weil die das fertigen, die haben die Technologie dafür. Aber äußerlich bekämpfen sie sich. Also es ist eigentlich eine Farce und es ist teilweise wirklich ein Spiel fast für die Öffentlichkeit auch. Weil sie sind alle miteinander aufeinander angewiesen. Also es gibt halt, selbst der größte Konzern kann nicht sagen, wir machen alles selber. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, weil sie nämlich schon gar nicht die Patente dafür haben. Die Patente sind nämlich das Wichtige. Und wo kommen die Patente wieder her? Die Patente kommen davon her, dass es einzelne Menschen gibt, die gute Ideen haben, die technische Erfindungen machen, die eine Idee haben, wie man ein Produkt weiterentwickeln kann. Und wo kommen Ideen her, wo kommt die Kreativität her? Aus dem Geistesleben. Das heißt, das, was als eigentliches wertvollstes Kapital der Wirtschaft zufließt, fließt ihm eigentlich aus dem Geistesleben zu, interessanterweise. Das heißt, wenn Steiner vom Geistesleben spricht, meint er damit nicht nur ein bisschen Kultur und Theater zur Entspannung für die Freizeit, sondern das umfasst ja genauso die Ingenieure, die einfallsreich sind, und die Techniker, die einfallsreich sind, das umzusetzen und so weiter. Also da ist immens viel kreatives Potenzial notwendig und auch heute ja durchaus aktiv. Ist sicher vielleicht nicht die höchste Spitze des Vereins, Geisteslebens. Steiner nennt es manchmal, das ist das halbfreie Geistesleben, das halt die Perspektive immer auf die Warenherstellung irgendwo richtet oder auf die Technik richtet. Aber immerhin, Kreativität ist drinnen und die kann die Wirtschaft nicht selber erzeugen. Der Wirtschaftsmensch ist angewiesen darauf, dass er so einen kreativen Techniker drinnen hat. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja, er braucht sogar einen kreativen Menschen drinnen, der vielleicht so einen ganzen großen Konzern leitet und der Linien vorgibt, wohin es gehen soll, der Visionen vielleicht für die Zukunft hat. Ohne dem funktioniert es nicht. Wenn Sie denken, bei Apple, da dieser Steve Jobs, der vor kurzem verstorben ist, der halt die Leitideen gehabt hat und aus dem ein Produkt entwickelt hat, das sich halt weltweit ganz toll verkauft. Wie gut oder schlecht es auch immer ist, ich will keine Werbung jetzt fürs eine oder andere machen. Aber es ist jedenfalls dadurch so groß geworden, dass im Grunde ein Mensch drinnen war, der die Ideen einmal gehabt hat. Und andere Menschen angeheuert hat, die auch gute Ideen haben dann. Und der Gespür für diese Menschen letztlich auch hatte. Das heißt, die Wirtschaft braucht den Zustrom aus dem Geistesleben ganz stark. Und das funktioniert auch am besten dann, wenn das Geistesleben freie Hand hat, solche Menschen hervorzubringen. Das wird am schlechtesten funktionieren, wenn der Wirtschaftsbetrieb jetzt selber sagt, so jetzt machen wir eine Schule auch noch auf und lernen euch, was ihr entwickeln sollt. Das wird nicht funktionieren, weil gerade die, die es in der Praxis, in der Wirtschaft dann umsetzen, das sind die, die gar nicht so kreativ sind und dafür auch gar kein Verständnis haben, sondern sie sind angewiesen, dass ihnen das von einer anderen Seite entgegenkommt. In Form der Ingenieure, aber auch in Form der Geschäftsleiter, der führenden Manager und so weiter. Der Herr, sagt Steiner, der Kapitalist, im Sinne dessen, der halt eben so einen Riesenbetrieb führt und die Ideen bringt, in welche Richtung das gehen soll, der aus seiner persönlichen Schöpferkraft heraus vielleicht so einen Betrieb überhaupt erst einmal gründet. Denken Sie, wie im 19. Jahrhundert das begonnen hat, dass einzelne Menschen große Ideen hatten und dann Fabriken in die Welt gestellt haben. Aber da war die Idee einmal das Wichtige. Und ja, das sind eigentlich Menschen, die dem Geistesleben zuzurechnen sind. Da sehen Sie, wie die Verflechtungen eigentlich da sind, aber in einer ganz anderen Form. in einer ganz anderen Form. Das heißt, in jedem dieser drei Bereiche, die ich Ihnen genannt habe, Wirtschaftsleben, Rechtsleben, Geistesleben, sind Menschen aus allen anderen Bereichen in gewisser Weise durchaus tätig. Und das ist das verbindende Glied. Die Menschen sind das verbindende Glied. Weil wir als einzelner Mensch stehen eigentlich immer in allen drei Bereichen drinnen im Grunde. Irgendwo ein bisschen Kreativität haben wir immer, weil sonst wären wir gar keine Menschen. Sonst wären wir wirklich nur Automaten, die ein Instinktprogramm folgen. Und das sind wir nicht. Das waren nicht einmal die Menschen in der Vergangenheit zu 100%. Ich meine, sie waren noch sehr kollektiv, aber ein Fünkchen war auch schon drinnen, sonst wären sie keine Menschen gewesen. Tiere gehen nach einem Herdeninstinkt, nach einem Gruppeninstinkt im Wesentlichen. Die haben diese Form der Individualität nicht sehr wohl, aber die Form einer, wenn Sie so wollen, Persönlichkeit. Nicht? Weil Sie kennen das, also, wenn man Katzeln oder Hunde oder irgendwas hat, jedes Tier ist anders. Trotzdem ist es nicht schöpferische Individualität, dass Sie sich jetzt hinsetzt und sagt, ich Hund habe meinen Lebensplan so und so und werde versuchen, dieses Ziel im Leben zu erreichen. Und das denkt der Hund nicht und der Katze nicht. Sie sind halt unterschiedlich und so wie sie von Natur aus unterschiedlich sind, aber sie sind nicht durch ihre eigene bewusste Anstrengung unterschiedlich. Das macht den Unterschied nämlich aus, das macht die Individualität aus. Das ist auch im Grunde der Unterschied zwischen Ego und Individuum. Das Ego ist das, was wir, ist die Unterschiedlichkeit, die wir im Grunde von Natur aus haben, die wir aber nicht, zumindest nicht in dem Leben jetzt individuell hervorgebracht haben, sondern die wir mitbringen. Wir sind halt so. Und das eine Ego ist vielleicht stärker, setzt sie mehr durch und das andere ist schwächer und muss immer zurückstecken. Aber das ist alles noch nicht das wirklich eigene. Das wirklich eigene ist, wenn ich sage, gut, ich habe dieses und jenes Ego und jetzt fange ich an, das zu verändern und daran zu arbeiten. Dann in dem Maße, in dem ich das tue, erhebe ich mich eigentlich erst in die Sphäre des wirklich Menschlichen. Und daher sage ich, das war schon in der Vergangenheit auch schon als Funke da, sonst wären es keine Menschen gewesen. Und heute muss das immer stärker werden. Das heißt, Individuum zu werden, als Individuum aus dem freien Geistesleben hereinzuwirken in die Wirtschaft, hereinzuwirken in das Rechtsleben, genauso, werden wir noch besprechen, wo da der Ansatzpunkt ist, bedeutet, dass ich diese Individualität auch ausbilden muss. Menschen, die nämlich nur Egoisten sind, schaffen das nicht. Sie brauchen nicht glauben, dass ein Mensch, der nur Egoist ist, ein guter Wirtschaftskapitän werden wird. Weil ihm fehlt die Kreativität. Das Ego wirtschaftet nur mit dem, was es sich einfach mitbringt und damit ist es aus. Und es produziert eigentlich nichts Neues. Das ist das große Problem daran. Daher ist beim Ego, und daher sprechen wir zu Recht auch vom Egoismus, ich will gar nicht schimpfen dagegen, wir brauchen ihn und wir haben ihn und wir können ihn nicht aus der Welt leugnen, wir müssen im gesamten sozialen Leben damit rechnen und wir haben nur einen riesen Pinkel davon und werden ihn auch lange noch haben, aber das Ego ist ein beschränkter Satz von, sage ich mal, Fähigkeiten, von Einstellungen, von Anlagen vielleicht, die aber nicht durch das Individuum weiterentwickelt sind oder sich rein aus dem Ego heraus nicht weiterentwickeln können und daher auch diesbezüglich davon abhängig sind, was ihnen von außen gegeben wird oder was sie sich durch Gewalt von außen nehmen. Daher steht der Egoismus eigentlich immer dahinter, dort wo es aufs, naja, sage ich mal, Raubrittertum, sei es in der Wirtschaft, sei es im Staatsleben sozusagen, wo ein Staat dem anderen gegenüber sich so verhält, eigentlich steckt dahinter das, dass zu stark das Ego wirkt, zu wenig noch das Individuum wirkt. Aber das funktioniert eben gerade zum Beispiel, am wenigsten funktioniert es im Wirtschaftsleben. Im Wirtschaftsleben, das Wirtschaftsleben heute beschränkt sich ja eben nicht wie in alten Zeiten darauf, dass es eine reine Hauswirtschaft ist, wo ich halt die notwendigsten Dinge fürs tägliche Leben produziere. Das heißt Nahrungsmittel, Bekleidung, Behausung und im Grunde Ende. Also im Grunde sehr sparsam, sehr, sehr eng. Da, um das überhaupt einmal zu machen, bedurfte es einmal einer gewissen Kreativität, das ist schon richtig. Und da gab es eben dann natürlich einzelne Menschen, die vorangegangen sind und das sozusagen erfunden haben, wenn man so will. Aber dann kann man es im Grunde endlos so weiterbauen. Dazu brauche ich dann keine besondere Kreativität mehr, dass ich jetzt noch einmal so eine Schilfhütte hinbaue. Aber unser heutiges Wirtschaftsleben beruht ja im Wesentlichen darauf, dass es eng verflochten ist mit der Technik und die Technik ist in einer rasanten Entwicklung drinnen. Und es werden immer wieder neue Güter, neue Waren, neue Variationen herausgebracht. Ich meine, wenn Sie denken, das Internet ist 25 Jahre gerade alt, aber in den 25 Jahren ist eigentlich erst so in den letzten, im letzten Jahrzehnt im Grunde war es ja der große Boom da. Heute kann man sich schon immer vorstellen, dass ohne dem geht. Und teilweise geht es auch wirklich ohne dem nicht mehr, weil schon die ganzen Strukturen darauf aufgebaut sind. Und wenn das abstürzt, funktioniert nichts mehr, weil der alte Weg ist bereits abgebaut. Und die Datenmengen sind riesengroß und alles bricht zusammen. Also wie ein riesiger Moloch breitet sich das aus. Ich will auch gar nicht schimpfen darüber, es nutzt da nichts, wenn man darüber schimpfen würde, weil es ist einfach eine Tatsache und es wird keine Idee in der Welt geben, die das jetzt einfach von heute auf morgen abstellt. Und die Frage ist auch, wie abstellt, wollen wir wieder zur Schilfhütte zurück, ist vielleicht auch nicht unbedingt der Sinn. Mag für einen einzelnen Menschen vielleicht sinnvoll sein, aber für die Menschheit als Ganzes heute nicht, wäre eine riesige Katastrophe wahrscheinlich für die gesamte Menschheit. Die Frage ist eher, wie kann man die Technologie und das Wirtschaftswesen anders gestalten, sodass es also einerseits ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht und andererseits die Natur nicht in dem Maße zerstört, dass es letztlich zu einer Bedrohung für die Menschheit und letztlich für den ganzen Erdplaneten wird. Aber primär mal für die Menschheit, weil die Natur hält nämlich relativ viel aus und es hat in der Vergangenheit, als wir Menschen noch nicht in der Form uns betätigt haben, auch riesige Umwälzungen in der Natur gegeben, gewaltige Klimakatastrophen, Veränderungen. Da ist unser heutiger Klimawandel durch die Technik eine Kleinigkeit. Also die Natur wird es sicher überleben, nur wir Menschen werden es wahrscheinlich nicht überleben und viele Tierarten werden es nicht überleben, aber dann würden halt andere wieder kommen. Also um die Natur als solche muss man sich gar nicht so Sorgen machen. Es geht primär um uns Menschen, wir radieren uns dann aus damit. Also wenn Sie denken, wie jetzt Inseln überschwemmt werden, ja, werden Inseln überschwemmt. Ja, aber da sitzen Menschen halt drauf und die haben plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen. Das sind die Probleme. Der Natur macht es wenig, wenn eine Insel untergeht. Ja, geht halt eine Insel unter durch einen Vulkan, steigt schon wieder woanders eine auf, das ist nicht das Problem. Aber wir kriegen das Problem, die wir drauf sitzen. Also Sie sehen, wenn man da nicht klug handelt als Weltgemeinschaft und diese Probleme sind eben nur als Weltgemeinschaft zu lösen, dann müssen wir es letztlich alle ausbaden. Man kann natürlich aus Egoismus versuchen, kurzzeitig Profit zu machen, aber irgendwann fällt es uns trotzdem auf den Kopf, allen mit zusammen. Also Wirtschaft steht vor großen Verantwortungen, keine Frage. Sie braucht den Zustrom der Individuen, das heißt dieses schöpferische Element, dann kann sie gesund funktionieren, das heißt, dann kann sie überhaupt nur funktionieren. Schon allein um die Technik hervorzubringen und eben auch um sie sinnvoll herauszubringen, braucht sie eben auch Individuen, die halt entsprechende Gesinnung mitbringen. Dann wäre es natürlich noch besser. Und tatsächlich ist es da so, dass zunächst einmal verhältnismäßig wenige Menschen dadurch einen großen Einfluss haben, wenn sie ja zum Beispiel an der Spitze so eines Konzernes oder so stehen. Und daher entsprechende riesige Verantwortung haben. Und die schaut heute natürlich so aus, dass man sagt, naja gut, das Unternehmen muss also möglichst viel Gewinn abwerfen. Gewinnstreben ist an sich nicht schlecht, haben wir ja gesagt, aber man kann es auch überziehen. Also wenn das einzige Ziel dann im Grunde nur mehr ist, höchste Renditen zu erzielen und an der Börse halt sehr hoch notiert zu werden, damit Anleger dann dort großes Geld damit machen können, wenn das der einzige Zweck wird, dann läuft es in eine falsche Richtung. Dann wird es nämlich zum Selbstzweck, weil im Grunde dieses Kapital, das da angehäuft wird, in Wahrheit, das dann nämlich in die Spekulationen hineingeht, in die Börsenspekulationen und so weiter hineingeht, wird im Grunde dem Wirtschaftsleben in Wahrheit ja entzogen. Das heißt, es ist nicht mehr produktiv. Und wir haben heute in Wahrheit, man redet immer so viel von Finanzkrise und so weiter, das eigentliche Problem ist, dass wir zu viel Kapital in der Welt heute haben, viel zu viel. Viel zu viel Kapital, das unproduktiv ist. Das aber natürlich einen gewaltigen Machtfaktor darstellt. Weil wenn ich jetzt dann 100.000 Aktien von irgendwas verkaufe, kann ich einen ganzen Markt zusammenhauen, kann eine ganze Region in die Krise stürzen unter Umständen. Und vielleicht, weil man denkt, dass das mir dann nützt und ich woanders mehr Profit machen kann. Aber es entsteht dadurch nichts Produktives. Nicht weil Produktives entsteht, wenn dieses Geld wieder in eine sinnvolle Tätigkeit hineinfließt. Das heißt, in entweder Warenproduktion oder in letzter Konsequenz, wo muss es noch hin weiterfließen? Es muss ein Teil weiterfließen in das Staatsleben, ins Rechtsleben, weil der Staat, naja, will seine Steuern haben und mit Recht. Oh, Steuer ist was Fürchterliches, klar. Also werden wir alle sagen, aber trotzdem, irgendwie muss sich der Staat finanzieren. Und wenn er nicht selber Wirtschafter sein soll, weil er das im Grunde nicht gut kann, muss er es irgendwo von woanders herkriegen. Also die Wirtschaft ist die im Grunde diesen Überschuss produzieren muss. Das heißt, sie muss so viel produzieren, dass sie ihre Waren erzeugen kann, dass sie die Menschen erhalten kann, die diese Arbeit tätigen. Und sie muss aber den Staat finanzieren können, in Wahrheit, letztlich, anders geht's gar nicht. Und sie muss das Geistesleben finanzieren können, weil das braucht auch Geld. Weil ein Ingenieur, damit er überhaupt Ingenieur werden kann, damit er also durch diese Bildungsanstalten geht und sich diese Kenntnisse erwirbt und dass er vielleicht auch den Raum bekommt, seine Ideen zu entwickeln, dazu wird er auch ein Geld zum Überleben brauchen. Und vielleicht ein bisschen mehr auch noch. Und es kann von nirgends anders kommen als von der Wirtschaft. Die ist die einzige, die es produzieren kann. Also das muss uns klar sein, dass die Wirtschaft im Grunde alles finanzieren muss. Und das heißt, man muss letztlich dafür sorgen, dass ein gesunder Geldfluss hinüberläuft von der Wirtschaft über das Staatsleben in das Geistesleben hinein. Ui, da wird es ganz finster. Das haben Sie jetzt gehört. Da gehen die Lichter aus. Dabei, bitte, das Staatsleben soll sich erfreuen. Ich habe gerade gesagt, Steuern kriegen Sie eh. Gegen das haben wir ja gar nichts. Bitte? Ja, genau. Genau, aber es kommt schon wieder die Erhellung. Ja, weil der Geist muss letztlich alles erhellen, das ist richtig. Nein, weil es ist ja wirklich so, dass heute diese gewaltigen Kapitalsummen, Geldsummen, Geld kann man es ja nur mehr sehr, sehr im abstrakten Sinne nennen, auch Geld ist ja was immer Abstrakteres geworden. Ja, was ist Geld heute? Geld ist im Grunde heute ein Buchhaltungsfaktor, irgendeine Ziffer, die im Computer gespeichert ist, letztendlich. Dass wir noch die Scheinchen irgendwo haben, ist eine nette Dekoration, aber eigentlich spielt es im Grunde ab. In den, nicht einmal mehr in den Kontobüchern, sondern in den gespeicherten Dateien. Dort existiert das Kapital und sonst nirgends. Die größten Kapitalmengen sind dort drinnen. Also es ist eigentlich materiell gar nichts mehr. Früher hatte man Goldwährung oder irgend sowas. Das ist ja im Grunde alles vorbei. Ist gar nicht einmal so unrichtig. Weil was ist das Geld eigentlich? Ich meine, Geld ist im Grunde nur eine Art Platzhalter für wirtschaftliche Waren. Nicht, weil Ware kaufe ich für Geld. Früher hat man Tauschhandel gehabt, also ich gebe dafür das Schweindel, gebe dort die Kartoffeln, die ich geerntet habe. und gib mir du das halbe Schweindl, da kannst du das halbe kannst du essen und ich gebe dir von meiner Kartoffelernte die Hälfte. So, jetzt hat jeder was davon, also da brauche ich kein Geld, das ist halt Tauschhandel. Wenn ich jetzt ein bisschen eine ausgebreitetere Wirtschaft habe, wo ich Klaviere baue und alles Mögliche baue, wird es halt schwierig zu sagen, du, ich gebe dir ein halbes Klavier oder ich trage das Klavier mit, weil ich möchte mir jetzt ein Semmerl kaufen. Kannst du mir nicht ein kleines Klavier herausgeben oder so. Das wird nicht funktionieren. Also ist man auf die geniale Idee gekommen, ein universelles Tauschmittel einzuführen, das im Prinzip jeder Gegenstand sein kann. Ich meine, ich kann Erbsen als Geld nehmen. Ich kann sagen, ich gebe dir einen Sack Erbsen dafür. Und wenn der andere das anerkennt und alle sich darauf einigen, die Währung Erbsen anzuerkennen, wird das funktionieren. Also es hängt nicht davon ab, ob die Erbsen selber wertvoll sind oder nicht wertvoll sind, sondern sie sind eigentlich nur so wie ein Platzhalter dafür für einen bestimmten Warenaustausch. Und für so und so viele Erbsen kriege ich eben dieses oder jenes. Jetzt gibt es noch ein Problem. Wenn wir schon beim Geld sind, es gibt ein schwerwiegendes Problem. Waren neigen dazu, verbraucht zu werden. Oder wenn sie nicht verbraucht werden, halt kaputt zu werden mit der Zeit. Also fast alles geht irgendwann, an fast allem nagt irgendwie der Zahn der Zeit. An den Nahrungsmitteln nagt er sehr schnell und das ist sehr schnell verbraucht. Andere Waren brauchen halt vielleicht ein bisschen länger. Ich meine, wie lang hält ein Auto? 10 Jahre, 15 Jahre, dann wird es schon mühsam langsam. Außer man pflegt es wie ein Oldtimer, dann geht es noch irgendwann, aber irgendwann ist es bei den meisten Dingen sehr schnell zu Ende im Grunde. Also das heißt, die Waren verbrauchen sich. Wenn jetzt Geld Tauschmittel für Waren ist, wie schaut es da aus?
Bis zur Monatsmitte.
Bis zur Monatsmitte. Das gehört weg, richtig.
Inflation.
Ja, genau. Genau, dann kommt zum Beispiel die Inflation und macht das Geld weniger wert. Das heißt, es ist im ganzen Wirtschaftsleben, was im Grunde gar nicht einmal ungesund ist, ein Prozess drin, dass das Geld im Grunde weniger wert wird. Warum sage ich nicht ungesund? Weil wenn Geld im Grunde eine Anweisung auf Waren ist oder ein Äquivalent für Waren ist und die Waren einen Verfallsprozess durchmachen und das Geld gleichzeitig nicht den Verfallsprozess zumacht, was habe ich dann? Dann habe ich im Grunde ein Scheingeld, nämlich für das ich mir nichts kaufen kann, weil die Waren sind nicht da. Das Geld bleibt im gleichen Wert, aber die Waren bleiben nicht im gleichen Zuge da. Außer ich produziere wieder nach, natürlich. Ist schon klar. Aber dann muss ich eben nachproduzieren. Aber im Grunde müsste das Geld also auch einen gewissen Verfallsprozess durchmachen. Wir haben ja heute eigentlich im Grunde gegenteilige Gesinnung drinnen, also gerade in den Spekulationsgeschäften möchte man eigentlich immer mehr Wert aus dem Geld erzeugen. Sind aber in Wahrheit sind es völlige Luftgeschäfte und daher führt es regelmäßig zu Katastrophen, kleineren, größeren Katastrophen, weil die Kluft eben zwischen dem, was in der Realität da ist, das heißt an dem, was wirklich an Waren, an Gütern da ist, die Menschen verwerten können, und dem, was an Geldkapital vorhanden ist, einfach immer mehr auseinanderklafft. Und nur, was mache ich dann mit dem Geld? Ich meine, ich kann es von einem Konto aufs andere schieben und ich kann sagen, da kriege ich jetzt noch einmal Zinsen dazu, das heißt, jetzt habe ich im Computer noch eine größere Zahl, aber wenn es jetzt ernst wird und ich will was kaufen dafür, dann sind vielleicht die Waren dafür nicht da. Jedenfalls nicht in dem Maße, in dem das Geld vorhanden ist. Also brauchen Sie nur hernehmen, wenn jetzt alles das Kapital, das in der Welt vorhanden ist, das Spekulationskapital, was ungefähr 90% des Geldvolumens mittlerweile ausmacht. Wenn die jetzt alle sagen, so und jetzt wollen wir uns was kaufen dafür, dann geht das nicht, weil so viel Waren gibt es gar nicht. Also die Kluft ist einfach riesig geworden. Und das ist natürlich ungesund. Und es fehlt aber dann an anderen Bereichen. Man sieht, dass der Staat immer jammert, dass er zu wenig Geld hat. Ist sicher vieles an Misswirtschaft, ja, weil der Staat glaubt, dass er halt auch wirtschaften muss und es nicht kann. Dann kommt sehr viel Misswirtschaft hinein. Dadurch kommt der Finanzbedarf, der bei einer guten Trennung zwischen wirtschaftlichen und staatlichen nicht der Fall wäre. Aber dort geht das Geld nicht hin. Man müsste also eigentlich sorgen, dass anstatt dass es da irgendwo im Nirvana schwebt und sich ein paar Leute sagen, ich hab am Konto so und so viele Millionen, Milliarden liegen, die aber im Grunde in Wahrheit wertlos sind, weil ich mir nichts kaufen kann darum. Man müsste für einen Prozess sorgen, wo das Geld also in die anderen Bereiche hinübergeleitet wird. Der Staat versucht es mit den Steuern. Wesentlich ist aber auch, dass es also ins Geistesleben fließt. Und der Staat müsste eigentlich mit seinen Einnahmen nur dafür sorgen, dass es in richtiger Weise dort hinüberfließt. In das. Also er müsste eigentlich den Teil, den er nicht für die eigene Verwaltung und so weiter braucht, weiterleiten. Das heißt, es müsste im Grunde ein großer Fluss hinüber sein. Ich meine, in der Praxis, sehen Sie, das ist jetzt aber nicht eine Idee vom Steiner oder so. In der Praxis geht es sowieso nicht anders, in Wahrheit. Es sind nur Strukturen drinnen, die dem Ganzen hinderlich im Weg stehen. Aber grundsätzlich wird es nie anders gehen, als dass die Wirtschaft die Werte produziert und die anderen davon leben. Das ist eben einfach so, weil das freie Geistesleben selber produziert keine Waren. Aber es bringt dafür die Ideen, damit überhaupt Waren produziert werden können. Und der Staat sorgt dafür, dass also da halbwegs geordnete Verhältnisse sind, in denen die Menschen so leben können, dass sie sich nicht also dauernd in die Haare kriegen, sag ich einmal so vorsichtig. Also diese Überleitung des Geldes wäre ganz wichtig, dass es im Kreislauf ist, weil das größte Kapital eines Betriebes in Wahrheit sind die Patente, die es hat. Das heißt, das, was aus dem Geistesleben kommt. Jedes große Unternehmen weiß, dass das Wichtigste, was es ist, sind die Patente, die es hat. Und um die Patente gehen auch die meisten Streit. Weil wenn ich das Patent habe, dann die Maschine zu kaufen oder zu konstruieren, die dem Patent entspricht, das erfordert keine Kreativität mehr oder so. Das ist eine Kleinigkeit, aber die Ideen muss ich erst einmal haben. Und wenn die nicht ins Wirtschaftsleben einfließt, dann geht das Wirtschaftsleben letztlich zugrunde. Also eine Firma, die zu wenig Zufluss an diesen Ideen hat, wird hinten nachbleiben. Hat man einen riesen Konzern angesehen, wie der aus der Handybranche oder was Nokia zum Beispiel ist, war so lang so führend und dann sind dann irgendwo die Ideen ausgegangen und sie sind wahnsinnig ins Trudeln gekommen. Und plötzlich sind ganz andere vorangetreten, weil die halt Ideen gehabt haben, die neu sind, die griffig sind, auf die Menschen abgefahren sind, sozusagen, was sie gut verkauft. Und die anderen haben das Nachsehen gehabt. Zu wenig Nachschub aus dem Geistesleben in Wahrheit. Das heißt, das Kapital machen sie mit den guten Ideen in Wahrheit. Daher ist es ganz gerechtfertigt, dass sie auch dafür sorgen, dass die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, leben können von irgendwas. Und sie können in Wahrheit am besten leben und am kreativsten tätig sein, wenn sie die möglichst größte Freiheit auch dabei haben, ihre Ideen zu entwickeln. Weil man kann niemand sagen, du musst jetzt genau die und die Idee haben. Das wird nicht funktionieren. Man kann sagen, ja, bitte in der Branche bewegen wir uns und wir wollen ein neues Handy bauen und also erfindet man nicht jetzt einen Bananenschäler oder irgend sowas, sondern mach was in die Richtung. Das kann ich schon erwarten. Aber wie, was, wo, das muss ich der Kreativität dieser Menschen überlassen. Und gute Firmen geben den Mitarbeitern genau diesen Raum. Es gibt riesige erfolgreiche Firmen, die genau das machen. Die sogar, ich weiß nicht, in Australien gibt es also eine interessante Firma, die jeden Freitag haben die, ist irgendwas aus der Elektronikbranche, jeden Freitag, den halben Freitag haben sie Zeit, sich einfach zu spielen. Mit der Elektronik, die sie dort haben, macht es, was wollt. Es ist also dieser Zeitraum dafür reserviert, dass ihr einfach kreativ ausprobiert, was ihr wollt, ohne Zielrichtung auf ein bestimmtes Produkt oder sonst was, sondern seid kreativ, tut etwas. Und die fahren ganz toll damit, weil da ganz tolle Ideen dabei herauskommen natürlich. Und weil man kann das nie vorher abschätzen, auf dieser Idee da, man denkt sich, für was kann man das überhaupt brauchen? Keine Ahnung. Und ich so, bah, das war genau das Richtige. Und dann wird plötzlich ein Riesenhit daraus. Also das Ideen, Kreativität kann man nicht programmieren, die muss man zulassen. Einfach zulassen. Und gescheite Firmen machen genau das, dass sie diese Kreativität zulassen. Und daher ist auch ganz wichtig, dass sich heute Unternehmensstrukturen ändern müssen. Sie müssen wirklich auch Mitarbeitern und das gilt aber jetzt interessanterweise nicht nur natürlich für eine spezielle Abteilung, die jetzt die Entwicklungsabteilung ist. Weil wie viele kreative Ideen kommen doch oft von den Arbeitern, die an der Maschine stehen und die dort wirklich sehen, was nicht funktioniert oder was unpraktisch ist. Die Erfahrungen sammeln dort. Ich meine, er kann es vielleicht nicht in eine technische Zeichnung umsetzen, aber er sagt vielleicht, da müsste man was ändern. Wenn ein Betrieb einfach sich um das überhaupt nicht kümmert und sagt, was weiß schon ein Arbeiter, wir schnapsen das oben aus, ja, dann verschenkt er dieses Potenzial in Wahrheit. In Wahrheit wird der Betrieb gut funktionieren, wenn es dort regelmäßig einen Austausch gibt. Also auf allen Ebenen. Und wo umgekehrt aber auch die Arbeitnehmer Bescheid wissen, welche Strategie verfolgt die Geschäftsleitung, wo geht's hin, was wollen wir mit unserem Betrieb. Nicht völlige Intransparenz, unten erfahrt man nichts, keine Ahnung, nur Druck von oben. Das sind eigentlich vorsintflutliche Unternehmen im Grunde. Und das heißt, man muss in einem modernen Betrieb Möglichkeiten schaffen, dass wirklich vom obersten Manager bis zum untersten Arbeiter, dass es irgendwo immer wieder mal einen Austausch, eine Kommunikation gibt. Dann kann sich die Kreativität dort entfalten und dann haben sie das Geistesleben mitten im Betrieb drinnen. Also sie sehen, es ist keine Dreigliederung, heißt nicht, dass das also drei Welten sind, die nichts miteinander zu tun haben. Wir stehen als Mensch immer drin. Wir sind vielleicht einerseits Arbeiter, da sind wir Produzent und bringen die Ware hervor oder wirken mit daran, die Ware hervorzubringen. In dem Sinn arbeiten wir am Wirtschaftsprozess mit, aber wenn ich eine Idee einbringe, wie man das verbessern kann, bin ich eigentlich aus dem Geistesleben heraus tätig. Und dazwischen habe ich auch gewisse Rechte, ein gewisses Rechtsverhältnis meinem Arbeitherrn gegenüber. Zum Beispiel, was also die Arbeitszeiten betrifft und so weiter, ja, vielleicht auch, wie ich meinen Lohn bekomme. Was meine ich jetzt damit? Na, jetzt ist es doch so, ist die verbreitete Meinung, also ich arbeite und werde für meine Arbeit bezahlt vom Betrieb. Und je mehr ich arbeite und je fleißiger ich bin, desto mehr kriege ich bezahlt. Und die Motivation zu arbeiten kommt, weiß ich nicht. Nein, es stimmt eh nicht, es ist eh wahr. Ich meine, es ist eh die alte mehr, dass also wenn man das Gehalt erhöht, dass man mehr zahlt, weil es ist, also dass man mehr arbeitet. Im Grund läuft so, der Arbeitgeber schaut, dass er möglichst wenig zahlen muss. Also das Minimum, das geht, dass er den halt bei der Stange halten kann und der Arbeitnehmer will möglichst wenig arbeiten und möglichst viel Geld dafür kriegen. Dann ist es optimal, nicht wahr? Und irgendwo pendelt es sich halt ein. Ist aber im Grunde ein total ungesundes Verhältnis. Ist im Grunde ein total ungesundes Verhältnis. Und müsste nicht so sein. Müsste absolut nicht so sein. Vor allem wird dann nämlich, wozu wird die Arbeit dann im Grunde auch zu einer Ware. Nicht, weil ich kaufe mir eine bestimmte Menge Arbeit als Unternehmer. Ich kaufe mir die Arbeitskraft. Ich kann mir nicht mehr den ganzen Menschen kaufen. Da sind wir beim Sklavenhandel noch. Das war halt in der griechischen, lateinischen Zeit noch sehr stark. Aber das ist eigentlich so fast noch der letzte Rest. Ich kaufe mir meinen Arbeiter sozusagen oder seine Arbeit. Und natürlich schaue ich, dass ich das möglichst billig kriege. Klar, ein guter Geschäftsmann muss die Ware möglichst billig kaufen. Also versucht er, die Arbeitskraft möglichst billig zu kaufen. Und hat bekanntlich im 19. Jahrhundert dann große Probleme gegeben und so weiter. Katastrophale Verhältnisse, als die Industrialisierung begann. hat gegeben, die ganzen sozialen Revolutionen und den ganzen Marxismus und die Geschichten als Gegenreaktion irgendwo, was auch alles gescheitert ist in Wahrheit. Der Punkt ist, es müsste nicht so sein, dass der Mensch bezahlt wird für das, was er arbeitet. Das ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich völlig falsch. Es ist heute das, also, so sage ich mal, zu 99% das Urteil, der Mensch wird bezahlt für seine Arbeit. Damit macht er sich selber eigentlich in dem Bereich zur Ware, mit allen Konsequenzen. Wenn schlechte Zeiten sind, ist halt auch Inflation drin, dann kriegt er halt weniger und so weiter. Es müsste eigentlich darauf hinauslaufen, dass das Arbeitsverhältnis ein Rechtsverhältnis ist und dass aus dem Bereich, was kann Ware werden? Wenn ein Arbeiter zum Beispiel was produziert, dann trägt er einen Teil zum Wert dieses Produktes bei. Und das heißt, es steht ihm eigentlich eine Beteiligung daran zu, einem Gewinn. Nicht wahr? Des Produktes, dass er ein größerer Teil vielleicht denen, die die Arbeit leiten, weil die sind auch nicht untätig. Ich meine, eben der vielleicht oben steht und große Ideen hat und das Produkt überhaupt erst in der Welt verbreitet, bringt sicher eine große Leistung. Je nach Beitrag muss man es variieren, kann man es variieren. Also dann ist also ein Teil dessen, dass der Mensch beteiligt wird an dem Wert, den er mit hervorbringt. Aber da wird er nicht für die Arbeit bezahlt, sondern für den Wert, das das hervorbringt. Mit allen Konsequenzen, wenn es dem Werk schlecht geht, weil die Führung schlecht ist oder weil die Arbeiter schleißig sind und sie das Produkt nicht verkauft und der Wert sinkt, dann werden sie es natürlich auch spüren. Keine Frage. Keine Frage. Ist vielleicht gar nicht so ungesund. Also wenn ich sage, ich kriege immer Geld, ist mir wurscht, wie es ist, sondern ich müsste eigentlich für das Wohl und Wehe des Betriebes mich mitverantwortlich fühlen. Ich würde mir das manchmal mehr wünschen heute. Im Grunde ist heute die Mentalität, das interessiert mich nicht. Ich will mehr Geld haben, wenn ich das nicht kriege, zur Arbeiterkammer oder sonst wohin. Das ist mir zu wenig und der Betrieb interessiert mich. Das ist eh nur ein Job, dann gebe ich halt in eine andere Firma. Punkt aus. Das heißt eigentlich keine wirkliche seelische und schon gar nicht eine geistige Beteiligung an dem, was da passiert. Wieder, es gibt genug Betriebe, moderne Betriebe, die das ganz anders führen und die Mitarbeiter dazu bringen, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren. Und das sind mit Sicherheit die produktiveren. Und das Zweite ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, dass es ja auch Menschen gibt, die im Arbeitsleben vielleicht nicht am Arbeitsleben nicht teilnehmen können oder nur beschränkt teilnehmen können, wovon leben die? Naja, die leben von dem, was aus der Wirtschaft überfließt, ins Rechtsleben übergeleitet wird und von dort verteilt wird. Und letztlich, ich meine, wenn der ganze soziale Organismus in gesunder Weise läuft, dann müsste genug produziert werden, um das möglich zu machen. Also, dass genug Güter hervorgebracht werden, um das Leben aller Menschen in dem Bereich zu decken irgendwo. Aber was ist dann der Arbeitsantrieb für die Menschen? Also wenn man sagt, dann sagt er jetzt vielleicht, gut, ich kann auch nicht arbeiten und der Staat soll mich erhalten. Dann wird das nicht gut funktionieren, wird man es viele wünschen. Putzfrau sein, das Klo putzen, wenn es vielleicht vom Staat abgeweckt ist, ist man vielleicht doch lieber, ich muss das Klo nicht putzen. Und wenn es dann niemand putzt, ist vielleicht schlecht irgendwie die Situation. Also wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss sich also gewisse Kriterien aufstellen, und unter denen man das Geld bekommt, unter denen und Das kann er natürlich dann nur ein gewisses Lebensminimum sichern, also mit dem er überleben kann. Das sollte für alle Menschen da sein. Im Grunde haben wir das mehr oder weniger. Wir haben ja jetzt so eine bedarfsorientierte Grundsicherung bei uns. Na, früher hat es halt Sozialhilfe oder sonst wie geheißen. Also in einem Staat, der reich genug ist, gibt es das in irgendeiner Form. Es geht nicht darum, also ob es gescheit organisiert ist. Da wäre sicher sehr viel Potenzial darin, heute das noch also etwas effektiver zu organisieren. Und ansonsten wird der Wohlstand der Gesamtheit natürlich steigen, damit je produktiver in der Wirtschaft gearbeitet wird, weil der äußere Wohlstand kommt eben von der Wirtschaft. Aber dieses, ich werde für meine Arbeit bezahlt, erzeugt noch etwas. Erzeugt so eine gewisse, naja, im Grunde fördert es total die egoistische Stimmung. Ich arbeite für mich, für meinen Wohlstand. Die anderen interessieren mich dabei nicht. Also wenn ich mich anstellen lasse in einem Betrieb, will ich ein hohes Gehalt für mich. Ja, nicht aus sozialen Gründen oder so, sondern für mich. Für mein Ego ist das natürliche Verhalten heute. Interessanterweise funktioniert die ganze Wirtschaft aber anders, weil sie heute eine arbeitsteilige Wirtschaft ist, arbeiten wir im Grunde immer für andere. Weil arbeiten für mich kann ich in Wahrheit im Grunde nur dann, wenn ich Hauswirtschaft betreibe. Das heißt, ich mache mir meine Schuhe selber, ich mache mir meinen Rock selber, webe mir das selber, baue mir meine Kartoffeln an, schieße mir vielleicht meinen Fasan draußen und wenn ich erwische, dann arbeite ich wirklich nur für mich in einem geschlossenen Raum. In der heutigen Wirtschaft ist das de facto nicht möglich. Und diese Situation, aber mit meinem Gehalt arbeite nur für mich, ist eigentlich im Grunde eine illusionäre Situation erzeugt, in Wahrheit. Das heißt, man müsste dahin kommen, dass ich, und das sagt Steiner ganz deutlich, das Wohl einer Gemeinschaft in der heutigen Zeit ist umso größer, je weniger der einzelne Mensch aus den Erträgnissen seiner eigenen Arbeit lebt und je mehr von der Gemeinschaft erhalten wird. Und das gilt aber für jeden Einzelnen. Das heißt, ich arbeite für die Gemeinschaft, bekomme aber dafür auch von der Gemeinschaft mein entsprechendes Geld. Also das heißt, was ich fürs Leben brauche, würde eine ganz andere Haltung auch erzeugen. Damit ist sofort der Druck weg, na Chef, wie viel gibst du mir mehr? Weil ganz andere Kriterien spielen, sondern die Arbeitsmotivation kommt daraus, dass eben das ein Gebiet ist, für das ich mich qualifiziert fühle oder qualifiziert bin. Und Sie werden sagen, ja, wollen wieder alle Müßiggang betreiben. Glaube ich kaum, weil wenn die Wirtschaft so darunter sich einmal leiden würde. Also wenn die Leute nicht arbeiten wollen, dann wird es also eine ganze Menge Güter nicht mehr geben. Weil wenn es niemand produziert, gibt es nicht. Also dann wird es also sehr schnell schlecht gehen den Menschen. Also von Luxusleben wird dann für die Mehrheit sicher keine Rede sein. Da werden sie dann schon sehr froh sein, dass irgendwer wieder was produziert. Aber was noch wesentlicher ist, die Motivation müsste eigentlich sich am anderen Menschen orientieren. Ich tue etwas, für das ich befähigt bin, weil ich aber auch merke, dass ein andere Menschen da, die brauchen das. Und das ist im Grunde die größte Motivation. Sie werden das selber merken, wenn Sie, weiß nicht, irgendein Hobby oder irgendwas haben, was Sie gerne machen, dann schauen Sie nicht auf die Uhr. Na, jetzt 4 Uhr aus. Ich schmeiße das Werkzeug hin, weil meine Arbeitszeit ist vorbei. Sondern vielleicht sitzt man bis in die Nacht drin, wenn man das fertig bekommen will. Weil einem das ja so spannend interessiert. Also, es muss eigentlich viel mehr steigen, das Interesse an dem, was ich tue und vor allem für wen ich es tue. Also da sind die menschlichen Verhältnisse ganz wichtig. Und das heißt, man wird viel mehr Interesse entwickeln müssen, was ist der Sinn der Arbeitstätigkeit, die ich tue? Wofür wird das gemacht? In welchem größeren Zusammenhang steht das drinnen? Was bedeutet das für die Menschen? Das ist aber eine Frage, die wieder im Geistesleben entwickelt und erzogen, wenn man so will, werden kann. Aber erzogen nicht im Sinn, dass man die Menschen wohin drängt, sondern dass man sie eigentlich nur, dass man ihnen zu Bewusstsein bringt, dass das heutige Leben, die heutige Wirtschaft im Grunde in Wahrheit nur so funktioniert, die Arbeitsteilige. Ich arbeite für andere und ich arbeite besser für andere, wenn ich weiß, was die anderen brauchen. Ein Betrieb funktioniert nicht, wenn er Dinge produziert, die dann kein Mensch braucht. Dann wird er eingehen. Sondern er wird sich sehr wohl darum kümmern müssen, was der Bedarf der anderen Menschen ist oder der anderen Firmen ist. Er betrifft also Firmen genauso. Das heißt, diese Dinge sind vorrangig und auf das muss ich mich konzentrieren, dann werde ich einen guten Betrieb führen. Und dann brauche ich nicht mehr hineingehen in nur diese Spekulationen oder sonst was. Im Grunde, wenn sich ein Betrieb nur mehr auf das konzentriert, dann wird er auch Schiffbruch erleiden, früher oder später. Wenn er keine guten Dinge hervorbringt, die Menschen brauchen können oder die Menschen haben wollen. Also diese Orientierung am Bedürfnis der Menschen ist ganz, ganz wichtig. Und das gilt im kleinen Maßstab wie im großen. Und das lehrt uns im Grunde das Wirtschaftsleben. Daher sagt Steiner, im Grunde, da gab es doch diese drei Ideale in der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Na, Freiheit ist ein Begriff, der im Geistesleben seinen Platz hat. Wenn ich den einfach in der Wirtschaft umsetze und dann habe ich so Liberalismus, Neoliberalismus, der sich über alles hinwegsetzt. Da wird es gefährlich werden. In der Wirtschaft muss ich zusammenarbeiten eigentlich. Da kann ich nicht mal jede Freiheit nehmen, sondern ich muss eigentlich brüderlich zusammenarbeiten mit den anderen. In Wahrheit bleibt man gar nichts über. Selbst wenn es heute so schön heißt, ja, die Wirtschaft funktioniert durch den Konkurrenzkampf. Ja, Konkurrenz von guten Ideen und so weiter ist gar nicht schlecht, aber in der Praxis müssen sie sich zusammenreden, um gemeinsam was hervorzubringen. Siehe Beispiel Apple und Samsung oder so. Es geht gar nicht anders. Sie sind zwar Konkurrenten, von mir aus Konkurrenten um neue Ideen und das ist ganz gut, da sind freie Individuen drinnen, da bringt eine Idee, der andere Idee und man wird sehen, welches die bessere, die fruchtbarere ist, ohne weiteres drinnen. Da stehen freie Menschen einander gegenüber und da kann ich nicht sagen, da brauche ich nicht brüderlich sein, brüderlich kann ich nicht kreativ sein.
Entschuldigung, ich weiß gerade, was das ja? Wort, das Wort heißt ja auch zusammenlaufen und nicht Kontrakurrenz.
Richtig.
Das heißt ja Konkurrenz.
Richtig.
Man läuft zusammen. In eine Richtung.
Richtig, ja.
Ist man vergessen.
Ja. Nein, es ist völlig richtig. So ist es auch in Wahrheit. Das heißt, was Ihnen da schildert, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen idealistisch, die ganze Geschichte, und dann denkt man sich, ja, wenn man die Menschen anschaut, wird das alles nicht funktionieren, weil die Idealmenschen haben wir halt nicht. Aber das ist das, was Steiner gerade immer wieder also sehr deutlich betont. Er bringt keine idealistischen Vorstellungen. Er beobachtet nur, was drinnen ist. Er rechnet mit ganz normalen Menschen. Und wenn ich jetzt sage, Brüderlichkeit in der Wirtschaft, geht es nicht darum, dass jetzt jeder die moralische Qualität hat, mit dem anderen möglichst gut zusammenzuarbeiten. Das wird wahrscheinlich, da können wir lang warten. Aber es geht darum, Strukturen zu schaffen, die einfach in die Richtung führen. Und die Wirtschaft ist sogar am weitesten in der Richtung, eben durch die arbeitsteilige Wirtschaft, weil dadurch entstehen von selbst fast zwangsläufig Strukturen, die diese Zusammenarbeit erzwingen geradezu. Und das funktioniert da, weil alles andere ist geschäftsschädigend. In Wahrheit ist es also kontraproduktiv. Also es geht nicht dabei um eine moralische Kategorie, sondern eigentlich um eine, wie soll ich sagen, volkswirtschaftliche Brüderlichkeit, die sich ausbildet. Also ich spreche nicht davon, dass dass wir dazu irgendeinen Idealmenschen brauchen. Ich meine, nicht, dass ich verhindern will, dass sich die Menschen weiterentwickeln und idealer werden, aber das ist vielleicht die Aufgabe des Geisteslebens, dass der einzelne Mensch eben seine Kreativität auch daran wendet, sich selbst weiterzuentwickeln. Weil damit fängt die Kreativität an. Und weil Kreativität beginnt immer damit, dass ich mich selber in die Hand nehme und selber verwandle, mich selber umgestalte, weitergestalte, schöpferisch weitergestalte. Dadurch bin ich eigentlich Mensch in Wahrheit. Und das war in der Vergangenheit noch kleiner und könnte und sollte und müsste heute größer werden. Je größer es wird, desto mehr wird zwangsläufig der Egoismus in den Hintergrund treten. Als Folgeerscheinung, da brauche ich gar keine Moralpredigt machen. Weil das Individuum, das schöpferisch ist, hat in sich, schafft in sich den Reichtum, mit dem er anderes befruchten kann. Das Individuum ist eigentlich immer das, das sich verschenkt. Es geht gar nicht anders. Eine Schöpferquelle muss sich verschenken, sonst hat es eine Verstopfung. Dann ist es eine verstopfte Quelle. Also wenn die Quelle fließt, dann fließt sie in die Welt hinaus. Das Individuum kann nicht sagen, ich behalte es in mir. Ich meine, wenn Sie es wollen, im ganz Großen musste deswegen die Schöpfung entstehen, weil die Gottheit, wie Sie immer es nennen wollen, die Schöpfungsquelle aus ihrem Überfluss etwas schaffen muss. Sie ergießt sich eigentlich in die Welt, um etwas zu schaffen. Sie kann gar nicht anders. Sonst wäre sie nicht schöpferische Quelle. Sonst wäre es nur theoretisch eine schöpferische Quelle. Dann wäre es vielleicht nur die Idee einer schöpferischen Quelle, aber nicht wirklich in der Praxis tätig. Dann muss sie über. Es geht gar nicht anders. Ein Künstler muss Kunstwerke produzieren. Er muss sie in die Welt stellen. Was er dann damit macht, ist ein anderes Kapitel. Aber schon indem er sie schafft, selbst wenn er es dann teuer verkaufen lässt durch einen Galeristen, aber nur, dass sie entstehen überhaupt, dazu muss aus ihm was überfließen. Das geht nicht anders. Wenn er es nur in sich behält, ist er kein Künstler. Und dann wird er in seiner Kreativität auch nicht weiterkommen. Ein Maler, der nicht malt, sondern sagt, ich habe zwar schon die Idee eines Bildes in mir, aber einen Pinsel nehme ich nicht. Weil da ging es ja nach außen, ne? Dann wird er kein Künstler werden. Weil da muss er das irgendwo in die Welt hinausfließen lassen. Sonst, egal, ob es als Dichter, als Wort hinausfließt oder sonst wie. Also die Schöpfungsquelle muss überfließen. Aber sie beginnt eben einmal innerlich im eigenen, im Umgestalten des eigenen. Da beginnt es. Und dadurch wird automatisch etwas von dem Egoismus umgewandelt. Weil Egoismus entsteht eben im Grunde nur dadurch, wenn ich nicht schöpferisch bin oder mit dem Teil meines Wesens, mit dem ich nicht schöpferisch bin, bin ich angewiesen auf das, was ich mir von außen hole. Ganz einfach. Wenn ich es nicht selber produzieren kann, geistig in mir, muss ich es in irgendeiner Form von außen holen. Daher zum Beispiel im Bildungsleben so unheimlich wichtig, dass ich die Kinder nicht füttere mit Informationen, sie zuschütte mit Informationen, dann zwinge ich sie geradezu Egoisten zu werden. Sie wollen es vielleicht gar nicht. Sie sind eh gesund genug, dass sie sagen, mir wird speiübel davon. Aber ich zwinge sie fast dazu, etwas Fertiges, das sie nicht selber produziert haben, von außen aufzunehmen. Das ist eigentlich ganz, ganz ungesund. Töte ich die Kreativität? Ich muss ihnen eigentlich etwas geben, was sie auffordert zur Kreativität, sie anspornt zur Kreativität. Und trotzdem sie dazu bringe, kreativ zu sein, in Bereichen, die wir vielleicht heute für unser Leben brauchen. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Also das darf man nicht unterschätzen, wie viel Potenzial da drinnen ist. Und Potenzial drinnen ist, wie soll ich sagen, die Menschen zu verändern. Nein, nicht die Menschen zu verändern, den Menschen die Chance zu geben, sich selbst so zu verändern, dass sie zu sich selbst finden eigentlich immer mehr. Immer mehr sie selbst werden. Das ist das allerwichtigste Kapital für die Zukunft. Daher hat eigentlich also im Moment in unserer heutigen Zeit das Geistesleben also einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Nicht in der Wirklichkeit leider Gottes noch, aber von der Notwendigkeit her ist es das, also was am allerwichtigsten ist. Und das gilt es zu erkennen in den anderen Bereichen, auch im Wirtschaftsleben, naja, auch im Rechtsleben. Auch im Rechtsleben. Also zum Beispiel, wer ist Richter? Ist der beste Richter der, der einfach alle Gesetze am besten auswendig kann und sagt, aha, Fall liegt so und so, Gesetz so und so und so und danach urteile ich? Oder wird der Richter ein guter sein, der, naja, wie soll ich sagen, ein Einschätzungsvermögen hat für die Individualitäten, mit denen er es da zu tun hat, sei es der Verbrecher oder sonst was, oder der diese Situation und die Situation der Opfer und so weiter beurteilen kann. Das kann am besten ein Mensch, der stark die Individualität entwickelt, der in sich beweglich ist, der in sich, wenn Sie so wollen, kreativ ist, kreativ genug ist, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und dann wirklich gerechte Urteile zu fällen im Rahmen der gegebenen Gesetze. Das heißt, die Gesetzgebung ist auf der einen Stelle, der Richter kommt schon wieder aus dem Geistesleben. Sie sehen schon wieder also eine Verflechtung. Also daher immer wieder die Betonung Dreigliederung und nicht Dreiteilung. Also nicht drei separierte Bereiche, sondern Bereiche, die zusammenarbeiten, aber nicht in ungesunder Weise miteinander verflochten sind. Ungesund ist es, wenn der Staat Wirtschaft macht oder die Wirtschaft den Staat beeinflusst oder wenn das Geistesleben Staat machen will und weiß nicht, ein Gottesstaat oder sonst was machen will oder von mir aus Materialistenstaat machen will, nach materialistischer Ideologie oder was auch immer, ist völlig wurscht, dann wird das nicht gut sein. Und es wird auch nicht gut sein, also wenn der Wirtschafter zum Beispiel die Bildung macht. Sondern es muss einem jemand sein, der Verständnis für die Individualität des Menschen hat. Der kann durchaus deswegen aus der Wirtschaft kommen, aber wenn er in der Bildungseinrichtung drinsteht, gehört er zum Geistesleben, dann muss er sich dort entfalten. Es kann schon sein, natürlich, wenn ich jetzt Menschen ausbilden will für einen bestimmten Beruf, na, dann werde ich ihn brauchen, der Erfahrung in dem Beruf hat. Trotzdem wird ein guter Lehrer, ein guter Ausbildner, ein guter Lehrherr nur sein, wenn er diese Fähigkeiten aus dem Geistesleben mit sich bringt. Auch dann wird er gut die Lehrlinge und so weiter ausbilden können. Weil ein guter Handwerker, ein guter Arbeiter ist nicht notwendigerweise schon ein guter Ausbildner. Also das sind verschiedene Bereiche. Ja, das vielleicht so als bisschen Anregung, wie man das soziale Leben noch ganz anders fassen könnte. Versuchen Sie es einfach einmal zu beobachten. Wie gesagt, das Ganze soll keine Theorie sein. Es sind jetzt wahnsinnig viele Punkte noch offen. Da könnte man endlos reden über das Thema. Und es ist eine schwierige Materie, gar keine Frage, weil man eigentlich Experte sozusagen in allen Bereichen sein müsste. Wirtschaft, Recht, Kultur. Nur in gewisser Weise, ein kleines bisschen müssen wir es alle sein, weil wir stehen in allen drei Bereichen drinnen als einzelnes Individuum. Und es ist gut, dass wir uns dessen immer bewusst sind. Es ist zum Beispiel ganz schlecht, wenn ich ein Künstler bin und Ding, aber die Wirtschaft, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich nie ein Geld in der Tasche und muss sagen, okay, kannst mir einen Zehner borgen, weil ich nicht wirtschaften kann. Und ist ja oft so, dann kriegen sie trotzdem vielleicht irgendeine Notstandshilfe oder sonst was, aber mit dem kommen sie auch nicht durch, weil das Geld damit zwischen den Fingern durch. Also wir brauchen diese Praxis auch und fürs Rechtsleben sollte man es auch irgendwo interessieren, weil auch um der Kunst willen ist nicht alles vielleicht der Menschenwürde entsprechend. Also gibt es ja genug Beispiele, nicht wahr, heute. Also in diesem Sinne wollte ich Ihnen einfach ein paar Grundanregungen geben dazu, zu diesem Thema. Danke. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Danke.